mit dem Himmel im Herzen dann die Welt verändern, dass wir Hoffnung haben als Christenmenschen, die über diese Welt hinausgeht, das hat eine Wirkung in diese Welt hinein und in unser Leben.
Was wir hoffen, das bestimmt immer auch unser Handeln. Das ist einer der Leitgedanken im Buch von Steffen Kern, Hoffnungsmensch, wo sich alles um Hoffnung dreht im ganzen Buch. Was heißt das in der heutigen Zeit, eben Hoffnungsmenschlichkeit zu leben oder aus dieser Hoffnung immer wieder gestalterisch tätig zu sein? Da werden wir ein bisschen tiefer eintauchen in dieses ganze Thema. Der Steffen macht auch einen Podcast unter dem gleichen Namen, Hoffnungsmensch, wo man auch andere Personen kennenlernen kann, die eben ja stark auch mit diesem Hoffnungsthema unterwegs sind oder so hineinwirken immer wieder in die Welt. Mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern ist so der Titel, den du auch gesetzt hast, Steffen. Aber zuerst mal herzlich willkommen jetzt hier heute im LiveNet-Talk.
Vielen Dank.
Freue mich sehr, dich ein bisschen kennenzulernen. Auch werden wir wahrscheinlich streifen die anderen Hüte, die du so an hast noch oder auf dem Kopf trägst, des Präses, des Gnadauer Verbandes, der größte freien Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche Deutschland. Mhm. Das ist sicher spannend. Pfarrer, Journalist, da kommt einiges zusammen, wenn man so schaut, wo du dran bist, Steffen. Aber immer dieses Thema, fast so ein bisschen vielleicht als roter Faden, diese Hoffnung wahrscheinlich.
Das stimmt. Das passt eigentlich überall rein und speist sich auch eigentlich aus allen Erfahrungen, die ich so mache, in den Medien und in der Kirche und drumherum. Wir brauchen alle Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Und darum habe ich dieses Medienprojekt, das Buch und den Podcast gestartet.
Ja. Und das ist ja noch relativ ein junges Projekt jetzt auch mit dem Podcast und natürlich auch das Buch, übrigens im SCM-Verlag erschienen, der Hoffnungsmensch, noch ziemlich eine frische Kampagne, kann man sagen, die du da gestartet hast.
Das stimmt, ja, genau. Also wir sind im Herbst 23 ist es gestartet und freuen uns, welche Resonanz es ausgelöst hat. Der Podcast, die erste Staffel und das Buch ist jetzt auch die nächste Auflage schon da. Das ist sehr schön. Also, dass Hoffnung Kreise zieht, das ist der große Wunsch.
Ja. Also gehen wir doch da ein bisschen tiefer rein, was dich da selbst von deinem Leben her eben auch immer wieder mit diesem Thema in Berührung gebracht hat. Hoffnung, du erzählst das sehr persönlich im Buch. Wenn ich denke zum Beispiel die Story ganz am Ende von der persönlichen Erfahrung von dir und deiner Frau mit den Kindern, also bei der Geburt der Zwillinge zum Beispiel, also viel Persönliches, viel aber auch dann eher, wo du eine andere Hoffnungsperson eigentlich wie reinbringst oder eine Story dazu. Lass uns doch dort ein bisschen anfangen. Wo hat das so angeklungen, dass du gemerkt hast, hey, das ist ein Thema, da möchte ich auch noch mehr kommunizieren dazu?
Also ja, es sind tatsächlich ganz unterschiedliche Fäden, die da zusammenkommen beim Hoffnungsthema. Das eine ist schon ganz persönlich auch, was du angedeutet hast, das war ja nach der Geburt unserer Kinder, wir haben Zwillinge und da war gleich wenige, eigentlich Minuten, kann man sagen, nach der Geburt so ein kritischer Moment, ich erzähle das ein bisschen ausführlicher im Buch, wo nicht klar war, ob eines unserer Kinder überleben würde. Und das war völlig, kam aus heiterem Himmel, dass der Blutzuckerspiegel da auf ein Niveau gesunken ist, das die Krankenschwester selbst nicht geglaubt hat. Ja, die hat da plus Blut, den Blutzucker gemessen, Blut genommen, hat gesagt, das kann nicht sein, das Gerät ist kaputt. Und dann läuft sie ziemlich entspannt weg, holt ein neues Gerät und misst wieder und bricht dann in Panik aus, weil sie feststellt, dieses Baby, das ist kurz vor dem Sterben und ruft die Notärztin und dann brach da Panik aus und ich stand da als Vater, vielleicht eine Stunde alt, unsere Kinder daneben und wusste gar nicht, wie mir geschieht und habe da innerlich geschrien, ich weiß gar nicht mehr, was gemacht. Und da merken wir, ja, das ist ja, das war eine dramatische Geschichte. Heute ist der Junge 18 Jahre alt und Sportler und alles, also, alles prima. Aber wir merken immer wieder, wie unser Leben abhängig davon ist. Manchmal am seidenen Faden hängt, dass wir getragen sein müssen und dass wir eine Perspektive brauchen, einen Halt, über das hinaus, was geschieht. Und das ist nicht nur eine Einzelerfahrung, sondern das ist etwas, was wir ja gerade gesellschaftlich erleben. Es gibt so viele Unsicherheiten, so viele Fragen, die da sind. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben Krisen, Inflation, wir wissen nicht, wie die Dinge weitergehen, politisch, wirtschaftlich, mit uns selber. Wir hatten Corona und so, also wir sind in multiplen Krisen. Und was heißt es da, Hoffnung zu haben, auch eine Gelassenheit zu finden als Gesellschaft? Ich bin davon überzeugt, unsere Länder, Deutschland, Schweiz, Österreich, nimm was du willst, braucht Menschen, die Hoffnung haben. Und darum dieses Projekt Hoffnungsmenschen.
Genau. Und da schreibst du ja zum Beispiel über ein Klima der Angst, das fasst das ein bisschen auch noch zusammen mit eben diesen Krisen, die aktuell sind, wo es dann eher darum geht, hat man das Gefühl nur noch, ja, die Kinder sollen sich schlechter haben als wir, also wir können höchstens noch einigermaßen das halten oder so, aber kein Boden mehr ist für wirklich, hey, sie könnten es ja vielleicht besser haben, also dieses Hoffnungsvolle, ja, das uns dann abhanden gerät, oder?
So dieses Beflügelnde, ja. Also Hartmut Rosa, ja, hat es gesagt, einer der führenden Soziologen unserer Zeit, dass er sagt, Eltern haben gerade nicht mehr das Gefühl, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Das haben so Generationen vor uns gesagt. Ah, die Kinder sollen es mal besser haben. Die Nachkriegsgeneration und in den 70er Jahren noch, die Kinder sollen es mal besser haben als wir. Ja? Wir wollen dafür was tun. Sondern jetzt ist allenfalls die Sorge, die Angst, das zu halten, was man noch hat, dass es den Kindern nicht schlechter geht als uns. Und es fehlt das Beflügelnde, die Zuversicht, ein Grundoptimismus, sondern es ist eher die Angst, die uns leitet, die Sorge. Und das macht was mit Menschen. Es macht was mit einer Gesellschaft, mit einem Zusammenleben, mit einem Klima in Familien, in Nachbarschaften, in Betrieben und auch in der Politik. Und wenn Angst einzieht bei den Menschen, dann kannst du Leute immer manipulieren. Angst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, Angst ruft immer auch Scharlatane auf den Plan. Und dann gibt es falsche Versprechen. Und mit Angst kannst du die Leute in alle möglichen Ecken treiben. Und das ist gefährlich. Darum brauchen wir, ja, die Gegenspielerin der Angst ist die Hoffnung. Etwas, was uns auch eine Ruhe gibt, eine Besonnenheit und eine begründete Zuversicht.
Ja, und gerade wenn du das aktuell auch sagst, da gibt es ja diverse ganz aktuelle Fälle, auch in Deutschland. Ich aus meiner Warte habe so das Gefühl, dauernd wird demonstriert irgendwie bei euch in Deutschland.
Stimmt, ja.
Also völlig soziale Unruhe, mega viel Druck allenthalben, also Politik, hast du vorher schon erwähnt, kurz. Auch bei den Kirchen können wir natürlich gerade mit reinnehmen oder in diese ganze Dynamik. Da kam gerade Ende Januar wieder diese Studie, der du mit der EKD eng verbunden bist, sogar, glaube ich, auch Mitglied der Synode der EKD.
Ja, oder? Ja, das ist richtig.
Da ist man schon richtig mal erschüttert, oder? Von dieser Flut von Schlagzeilen. Also da noch dieses Fähnchen hochzuhalten, wie du das jetzt machst mit Hoffnungsmensch, finde ich schon, ja, bemerkenswert auch.
Ja, also es könnte ja ein billiges Fähnchen sein oder so eines, kommt, lasst uns doch irgendwie optimistisch sein, so eine Art Zweckoptimismus. Das wäre aber ziemlich flach und das wäre auch ziemlich schwach. Das ist übrigens auch dem Begriff der Hoffnung zu eigen, ja, dass wir im Grunde sagen, ja, wir wissen zwar nicht, worauf wir hoffen sollten, aber ohne Hoffnung kannst du nicht leben. So Hoffnung als was psychologisch Notwendiges und auch philosophisch übrigens eigentlich etwas, was wir nicht aufgeben können. Aber das wäre ziemlich schwach, wenn wir Hoffnung nicht begründen könnten. Und ich glaube aber, es gibt eine begründete Hoffnung, gerade von unserem christlichen Glauben her, der auch politisch und gesellschaftlich gilt und tragen kann und der nicht nur auf den Himmel verweist, das auch, aber deswegen sage ich ja, mit dem Himmel im Herzen dann die Welt verändern, dass wir Hoffnung haben als Christenmenschen, die über diese Welt hinausgeht, das hat eine Wirkung in diese Welt hinein und in unser Leben.
Ja, lass uns da noch ein bisschen eintauchen, einfach jetzt mal am Beispiel von der Kirche. Ich habe vorhin das gerade erwähnt und du widmest auch einige Abschnitte im Buch dem Thema der Kirche, das dich natürlich stark auch beschäftigt, was es wieder brauchen würde, wäre eine geisterfüllte, geistreichere Kirche, aber auch eine hoffnungsvollere natürlich. Was könnte das noch so genau heißen? Also du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben, wenn du an die Kirche denkst.
Also bei den Kirchen haben wir ja bei den Kirchen in Europa, und da meine ich jetzt sowohl Landeskirchen als auch Freikirchen, es gilt in gewisser Weise auch für die katholische Kirche, eigentlich überall, da wo ich etwas mehr Einblick habe, kann ich das sagen, es legt sich so etwas wie ein Mehltau, eine Schwere auf die Kirchenmitglieder, die Gremien, die Verantwortlichen. Es wird weniger. Wir erleben gerade, jetzt sage ich mal, im deutschsprachigen Raum das Ende der Volkskirchen, zumindest in der Form, wie wir sie kannten. Das ist eine historische Phase. Da gehen Jahrhunderte zu Ende. Und die Privilegien, die wir gesellschaftlich haben, den Einfluss, die prägende Glaubensinstitution für unsere Gesellschaften zu sein, das hört auf. Wir werden zu Minderheiten. Und wir erleben überall, wie reduziert wird, wie Immobilien verkauft werden, wie Personalstellen reduziert werden. In Landes- und Freikirchen gibt es immer weniger junge Menschen, die in ein pastorales Amt gehen wollen. Pastorin, Pastor zu werden, Pfarrer oder wie das auch immer heißt, in den leitenden geistlichen Gemeindedienst wollen immer weniger Menschen gehen. Da gibt es, das ist eine vielfache Krise, und es ist so etwas wie eine Kirchenlähmung, die wir erleben. Dass auch missionarische Ausstrahlungskraft, etwas, wo du spüren und merken würdest, Mensch, die Kirchen, die haben eine Strahlkraft, die haben eine Hoffnung. Wenn du dorthin gehst, erlebst du, da geht es nach vorne. Das ist immer weniger zu sehen, zu erfahren. Manchmal ein gewisser Rückzug in eine Innerlichkeit. Ja, wenn wir schon nicht mehr nach außen wirken, dann kümmern wir uns eben um Gott und uns und dass es unserer Seele gut geht. Aber wenn Kirche oder Gemeinde nur heißt, 2 Stunden in der Woche gibt es ein bisschen Seelenbeglückung und ansonsten sind wir halt Teil der großen Depression, dann ist da nichts viel mit Hoffnungsgemeinschaft. Aber Jesus hat gewollt, dass wir hinauswirken in die Welt, hineinwirken in die Welt. Und da finde ich wichtig, dass wir uns an unser Wesen erinnern. Wenn du mal denkst, als die Jünger zusammen waren am Ostermorgen, da hatten die sich eingeschlossen, depressiv in eine Kammer, die Tür verrammelt. Jesus musste durch die Wand gehen, ja, der Auferstandene mit dem Auferstehungsleib, eine Osterwundergeschichte. Er musste durch die Mauer, weil er durch die Tür gar nicht kam, und zu diesem verängstigten Haufen dann sagen, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es ist eine Hoffnungserfahrung, die sie gemacht haben mit dem auferstandenen Jesus, die in Windeseile den gesamten Mittelmeerraum erobert hat. Und dass wir das eigentlich sind, eine Hoffnungsgemeinschaft, die nichts hat an Privilegien, an Ressourcen, aber die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus, das wieder zu entdecken, dass wir uns nicht auf unsere äußere Macht, auf unsere auch moralische Integrität verlassen, sondern nur auf diese Hoffnungsbotschaft. Das heißt, etwas wieder zu entdecken, wer wir eigentlich sind, nämlich Hoffnungsgemeinschaft.
Und eigentlich kann man wahrscheinlich hier anknüpfen nach Menschen, die das eben verkörpern in die Gesellschaft, in ihr Umfeld. Nach denen hältst du Ausschau dann, wenn es jetzt um Hoffnungsmensch-Podcasts geht oder auch Stories hier drin. Wir können ja mal ein Beispiel zwei nehmen, was das heißen könnte heutzutage. Zum Beispiel das mit dem Haus der Hoffnung in Stuttgart, das ist mir mega eingefahren, einfach zu sehen, ja, wie da eine Person oder mehrere natürlich am Ende so etwas Prägendes ins Leben rufen können. Also kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, was es ist und ja, wie das heute dort aussieht?
Ja, das ist die Geschichte von Wilbur Grossrucker, die ich erzähle, die im Hoffnungshaus im Stuttgarter Rotlichtviertel arbeitet. Das ist eine Arbeit vor ein paar Jahren gegründet. Ich habe das damals mitgeleitet oder den Verband geleitet, der dieses Haus gegründet hat. In Stuttgart ist eine Drehscheibe der Prostitution in Mitteleuropa, kann man sagen. So, das hat was mit der deutschen Gesetzgebung zu tun und mit der geografischen Lage zwischen Osteuropa und Frankreich, den westeuropäischen Staaten. und der wirtschaftlichen und Verkehrslage in Stuttgart, wo viele Frauen der Prostitution nachgehen und viele Frauen aus Osteuropa kommen und wo Kriminalität an der Tagesordnung ist, wo Frauen ausgebeutet werden, im Grunde jeden Tag 15 bis 20 Mal vergewaltigt werden. Das ist der Alltag von Frauen in der Prostitution in Stuttgart. Wilberg hat das übrigens auch im Podcast erzählt. Das sind erschütternde Berichte, was da mitten unter uns in unserer bürgerlichen Gesellschaft geschieht. Ja, weißt du, gerade in Stuttgart, ne, das ist ja die Stadt, die so für biederes Bürgertum gilt. Ja, die Schwaben und ein bisschen Kässpätzle und Kehrwoche und so. Aber mittendrin Prostitution, die Ausbeutung von Frauen in einem fast rechtsfreien Raum. Und das ist die pure Hoffnungslosigkeit. Da ist Gewalt, da sind Abhängigkeiten, da gibt es menschliche Abgründe. Und da gibt es junge Frauen, die schon seit 3 Jahren 18 sind, also sind Teenies, die sind Minderjährige. Dann gibt es aber auch alte Frauen, ältere Damen, die 60, 70 Jahre alt sind und in der Prostitution immer noch tätig sind. Es sind wahnsinnige Biografien und Geschichten. Und sich auszusetzen, dass unsere Welt nicht heil ist und dass die auch nicht einfach gut wird, wenn Christen da sind und beten. Aber dass wir als Christen da sind, Hoffnungsmenschen, ein Haus haben, wo diese Frauen hinkommen können, wo sie einen Raum finden, wo man mal mit ihnen, wo sie reden können, wo sie einfach sein dürfen, wo sie nicht gleich wieder verzweckt, missbraucht werden, wo jemand da ist, der ihnen zuhört, der sie vielleicht ein bisschen massiert, mit ihnen einen Tee trinkt, auch mit ihnen betet, so ein Stück Hoffnung in diese Welt zu bringen. Das macht Wilberg und ihr Team. Und das ist so ein kleines Stück, wo etwas sichtbar wird von Hoffnung in dieser Welt.
Ja, und das Eindrückliche ist ja auch jetzt bei ihrer Story, wenn man das anschaut, wie sie eigentlich leitende Hebamme war an einem Klinikum.
Genau.
Gute Situation, 15 Jahre schon dort, wie du da schreibst, ein gutes Auskommen. Und dann eben diesen Ruf verspürt, hey, aufbrechen nochmals in etwas so. Und dann noch die Warnung bekommt, hey, das dann aber das Rotlichtmilieu, na und, als Antwort gibt, oder? Wow, einfach raus aus der Komfortzone.
Ganz genau. Das hat sie gesagt. Für sie heißt das die Frage, bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen? Mhm. Und als Frau, so Anfang 50 war sie da, ja. Inzwischen ist sie so 60 geworden. Und mit Anfang 50 hat sie das entschieden und hat gesagt, ich breche dann nochmal auf. Ich lasse all das, was ich so habe, was mein Leben so komfortabel und angenehm macht, und stelle mich dem. Das ist beeindruckend. Aber es gibt Menschen, die das tun, und das finde ich sehr vorbildlich und super ermutigend, dass es Hoffnung in dieser Welt geben kann und was Menschen in der Lage sind zu tun, wenn sie die Hoffnung nicht aufgeben.
Ja. Und ich finde auch mega stark, wie du im Buch einsteigst, direkt mit diesem Thema auch vom Aufbrechen oder dem Anfang. Du zitierst auch den Hermann Hesse mit dem Gedicht Stufen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Also dieser Zauber. Und das eigentlich ein Markenzeichen eben auch ist, von diesen Hoffnungsmenschen, dass sie immer wieder neu sich ausstrecken nach, oh, da kann ja noch ein neuer Anfang wieder da drin sein.
Genau, und ich sage ja, so im ersten Kapitel ist die Überschrift, jedem Anfang wohnt ein Glaube inne, um mit Hermann Hesse aufzugreifen, aber dann doch ein bisschen an entscheidender Stelle zu variieren, aus der Zauber ist eigentlich ein Glaube, denn es geht tatsächlich darum, dass wir immer wieder neu anfangen, dass wir es wagen, anzufangen und dass wir unsere eigene Geschichte, aber auch die als Kirchen, worüber wir gerade kurz gesprochen haben, ja, nicht begreifen als eine, die zu Ende geht. Ich höre das so oft, dass wir sagen, ah ja, damals, das war anders und da hat mal was neu angefangen, sondern dass wir begreifen, heute fängt Gott mit uns neu an. Es ist nie zu spät, um neu zu beginnen. Und dafür steht auch Wilberg Roßrucker, ja, die in der Mitte des Lebens gesagt hat, ich fange nochmal was Neues an. Ich wage das einfach. Ich vertraue darauf, ich habe den Glauben, dass Gott mit mir geht, dass er das segnet, dass er etwas verändert, dass ein Stück Reich Gottes in dieser Welt gelebt, gebaut werden kann. Also fangen wir an. Und wenn wir so denken, auch als Kirchen, wenn wir nicht nur denken, ah, früher war alles anders, größer, stärker, schöner, sondern wenn wir sagen, hey, heute beginnt's neu. Und für diesen Neuanfang haben wir viel mehr als nichts. Wir haben nämlich noch Ressourcen. Auch unsere Geschichte ist eine Ressource. Und wir haben auch noch Vermögen. Wir haben ganz viel. Es ist viel mehr als nichts, um neu zu beginnen. Viel mehr, als wenn du irgendwo früher in der Mission warst, ja, und irgendwo was von Null aufgebaut hast. Wir haben mehr als Null. Es ist weniger, als es schon mal war. Aber um anzufangen, ist es richtig viel Startkapital. Und diese Wende, dieses Mindset, dass wir sagen, was wir haben, ist nicht ein Restbestand von einem Vermögen, sondern es ist Startkapital für das, was jetzt neu beginnt. Dieses Mindset, diesen Mentalitätswechsel brauchen wir in Gemeinden und brauchen wir auch persönlich.
Hey, absolut. Also ich freue mich sehr, dass das auch auf gute Resonanz stößt, wie du vorhin schon gesagt hast, auch der Podcast, und habe da ein bisschen reingeschaut. Da ist zum Beispiel auch nebst dieser Frau, die wir jetzt schon vorher porträtiert haben, auch die Miss Germany zum Beispiel drin. Also du gehst da ein bisschen auch in diverse so Gesellschaftsbereiche rein. Die Kira Geiss, was hat dich denn an ihr gereizt, auch sie einzuladen?
Ja, die Kira ist ja auch ein Phänomen. Anfang 20, junge Frau, die ja auf die Missionsschule gegangen ist, in Unterweisach, ist eine Ausbildungsstätte des Gnadauer Verbandes oder die zum Gnadauer Verband gehört, die ein Jahr gemacht hat, wo sie so ein freiwilliges Jahr, wo sie bei einer EC-Gemeindegründung mitgewirkt hat, Landeskirchliche Gemeinschaft in Magdeburg, also wo man da in Ostdeutschland etwas neu angefangen hat. Und sie wurde zur Miss Germany gewählt, 15.000 Bewerberinnen, und sie hat sich dann durchgesetzt bei der Jury, weil sie gesagt hat, und zwar, da muss man ja dazu sagen, Miss Germany ist nicht mehr Schönheitswettbewerb, sondern es ist eine Auszeichnung für Frauen, die sich gesellschaftlich engagieren. Sie hat den Female Leader Award bekommen, also so eine Auszeichnung, Ermutigung für junge Frauen, die etwas beginnen, anfangen, eine Führungsverantwortung übernehmen für irgendeinen gesellschaftlichen Bereich, die eine Mission haben. Miss Germany mit Mission. Und genau das ist Kira Geiss. Deswegen habe ich sie eingeladen, weil sie genau diesen Anfang verkörpert und in einer großen Unbefangenheit als eine junge Frau, die zur jungen Generation gehört, ganz andere Generation als ich, könnte meine Tochter sein, sich da einbringt für Gemeinde und etwas neu beginnt. Das ist ganz stark. Und diesen Spirit verkörpert sie eben auch auf ihre Weise.
Genau. Total. Also sie war auch bei uns letztes Jahr Thema und war einer der meist geklickten Artikel, schlechthin meist angesehenen Artikel, weil einfach das Faszinierende ist, ihre Geschichte, ihr Weg und wie sie trotzdem am Boden ist. War ja auch an der Mehrkonferenz unter anderem auch dabei, aber das ist ein anderes Thema.
Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal.
Man kann den Podcast bei dir anschauen auf hoffnungsmensch.de. Das können wir noch kurz hier gleich anfügen jetzt, Steffen, dieser kleine Hinweis. Und dann, genau.
Also hoffnungsmensch.de ist so die Landingpage, da findet man alles zum Buch und den Podcast. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify oder Apple oder wo auch immer, kann man das finden. Und es gibt es auch bei Bibel TV als Fernsehformat. Und das Schöne ist ja, Hoffnungsmensch läuft auch im Radio, auf säkularen Sendern. Wir erreichen 1 Million Menschen etwa mit Hoffnungsmensch. Und das ist eine schöne Sache, weil es auch eine Wirkung über kirchliche Kreise hinaus hat. Und das ist mir das Anliegen, dass Hoffnung so etwas ist, was wir nicht nur uns selber wieder vergewissern, das ist auch ganz wichtig, aber dass es gleich ausstrahlt über unsere Gemeindegrenzen hinaus.
Ja, fantastisch. Hey, und was ich noch gerne ansprechen möchte, einfach, Steffen, weil es sich so durchzieht durchs Buch, ich zeige das da hier kurz mal in die Kamera, da hat es immer dieses Seil auch drin, das ist vom Design her so gemacht. Was hat es damit auf sich? Kannst du das noch ein bisschen auflösen vielleicht?
Ja, genau, das findet sich ja auch auf dem Buchtitel hier, ne? Man kann sich ja fragen, warum eigentlich dieses Seil und dieses Herzchen? Das hat mit dem hebräischen Wort für Hoffnung zu tun. Das hebräische Wort für Hoffnung, das in der Bibel auch verwendet wird, heißt Kiwa. Und Kiwa bedeutet zugleich so viel wie ein Seil spannen. Ich habe hier auch so ein Seil liegen. Das nehme ich immer mit, wenn ich über Hoffnung spreche. Und das ist das Schöne der biblischen Sprache, dass sie immer so konkret ist und nicht nur etwas Abstraktes, etwas Geistiges bedeutet, sondern oft was ganz Anschauliches. Also Kiwa heißt auch, ein Seil zu spannen. Wie wenn du zum Beispiel eine Schnur spannst, einen Pflock in die Erde haust und da haust du einen Pflock ein, bindest eine Schnur dran und dann ziehst du die Schnur und schlägst wieder einen Pflock in die Erde, wenn man ein Gartenbeet abstechen will, ja, um da ein akkurat sauberes Gartenbeet oder wenn du eine Mauer machen willst, dann spannst du so ein Seil und das heißt hoffen. Das eine Ende des Seils, das ist hier bei mir, da wo ich bin. Und das andere ist da in dem, was mir versprochen ist, was Gott uns verspricht, in dieser Verheißung, in diesem Versprechen. Ich sehe es noch nicht, ich bin noch nicht da, aber ich halte es fest und ich gehe an dieser Schnur entlang, an diesem Hoffnungswort, lebe ich entlang und bin mit beiden Beinen ganz bodenständig in dieser Welt, aber halte dieses Versprechen fest, darauf gehe ich zu. Und das finde ich ein wunderbares Bild für Hoffnung. Wir haben ein Versprechen, eine Verheißung, die über diese Welt hinausgeht. Dass Gott diese Welt zum Ziel bringt, dass Jesus der Herr der Geschichte ist, nicht nur über die Vergangenheit, sondern auch über die Zukunft und über mein Heute. Also kann ich doch gelassen sein. Christen sind oft so lamentieren und jammern und was alles heute so schlimm ist in dieser Welt. Ach, es ist furchtbar und es ist so gottlos und wir finden 1000 Gründe. Aber wenn wir die Hoffnung beherzigen, dass Jesus der Herr ist, dann können wir zuversichtlich an diesem Seil entlang gehen und etwas ausstrahlen und sagen, hey, die Welt geht nicht vor die Hunde. Gott hat ein Ziel für diese Welt. Geh mit, lass uns vorangehen, lass uns zuversichtlich vorangehen und genau das braucht unser Land. Und wenn wir das tun, finden Gemeinden wieder Ausstrahlung, ganz von selber.
Wow, das denn eben dieser Zauber des Glaubens ein bisschen, der Zauber des Hoffens natürlich auch. Und was ich auch mega schön finde, die Story, die du ganz zum Ende des Buchs auch bringst, wo eben das dann überleitest auch zum guten Hirten und was du erlebt hast da eigentlich am Sterbebett, kann man sagen, oder? Der Großtante.
Ja, das ist richtig.
Ja, und ja. Ich muss dich erzählen lassen, Steffen.
Weißt du, es ist mir sehr wichtig mit dem Buch Hoffnungsmensch und mit dem ganzen Podcast, dass unser Glaube weltzugewandt ist, dass wir die Welt verändern. Ja, Stichwort Rotlichtviertel oder Kirageis oder 1000 andere Themen, die da auch zu Gast sind. Aber es geht auch um unsere persönliche Hoffnung, auch am Ende des Lebens. Das gehört auch dazu, die Ewigkeitshoffnung. Und für mich war das so eine eindrückliche Erfahrung, als eine Großtante von mir verstorben ist, die für mich so eine Art Großmutter war, weil die Großmutter mütterlicherseits habe ich gar nicht kennengelernt. Die ist verstorben, bevor ich geboren bin. Und sie war für mich so eine Art Oma, Oma-Ersatz. Und ich habe ihr sehr viel zu verdanken. Und sie ist fast 102 Jahre alt geworden übrigens. Das ist irre. Sie ist 1898 geboren und im Jahr 2000 verstorben. Also das ganze 1900, ja, das ganze Jahrhundert ist von ihren Jahreszahlen umschlossen. 19 taucht gar nicht auf, 1898 bis 2000. Irre Lebensspanne, was da an Geschichte drin ist in ihrem Leben. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und ja, das ganze 20. Jahrhundert. Und ich saß an ihrem Sterbebett und da, das war das letzte Mal, als ich sie besucht habe, dann die im Pflegeheim und da hat sie nicht mehr gesprochen bei diesem letzten Besuch. Sie war ganz blass, ihre Hände waren kalt, ihre Haut war schon so, weißt du, schon so wachsig. So, du hast gemerkt, sie ist am Gehen. Und sie hat kaum noch geatmet. Und sie war nur noch so Haut und Knochen unter einer dünnen Decke, wie sie lag. Ich habe ihre Hand gehalten und ihr ein bisschen was erzählt. Und am Ende habe ich Psalm 23 gebetet, den Psalm vom guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe diesen Psalm laut gesprochen und langsam in der Hoffnung, dass irgendetwas noch ankommt und sie erreicht und ihr Inneres. Und ich wusste nicht, ob sie irgendwas hört, irgendwas spürt und wahrnimmt. Und dann rede ich diesen Psalm und dann kommt es ja am Ende, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dann sage ich die letzte Zeile, und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Und dann sagt sie leise, ganz leise, aber deutlich vernehmbar, das letzte Wort dieses Psalms, immer da. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Das war das Letzte, was ich von ihr gehört habe. Das ist das einzige gehauchte, geflüsterte Wort. Und es hat mich so froh gemacht, so getrost, dass sie hat diesen Psalm gehört, sie hat diese Hoffnung, dieses Vertrauen im Herzen. Ja, ich werde bleiben im Haus des guten Hirten. Und zwar für immer. Und so habe ich sie dann verlassen und so hat sie diese Welt verlassen. Und dass wir diese Hoffnung haben, die uns in dieser Lebenszeit trägt, wo wir aktiv sind und busy, aber auch am Ende, wo wir nur noch passiv sind und uns in Gottes Hand legen. Das brauchen wir, diese Hoffnung. Wir dürfen Hoffnungsmenschen sein. Und ja, auch deshalb ist mir die Hoffnung so wertvoll.
Ja. Also ich kann absolut natürlich hier noch die Empfehlung platzieren zum Ende unseres Gesprächs, diesen Hoffnungsmensch, also das Buch, meine ich jetzt mal kennenzulernen und dann natürlich ganz viele Hoffnungsmenschen, die hier drin porträtiert sind oder auch den Podcast. Wir verlinken natürlich bei uns im Videobeschrieb dann auch darauf. Steffen Kern, war sehr spannend mit dir, da mal ein bisschen einzutauchen in die ganze Thematik und was dich da alles beschäftigt rund um Hoffnung mit den verschiedenen Facetten, die eben dieses tolle Thema, dieses kraftvolle Thema für jeden von uns eben zu bieten hat. Herzlichen Dank, Steffen.
Sehr gerne.
An dieser Stelle auch noch der Hinweis, natürlich Hoffnung ist dann auch ein Thema in Karlsruhe, wenn wir mit dem Steffen reden, ich weiß nicht, ob du auch dabei bist.
Ja, klar.
Konferenz von Willow Creek zum Thema Hope, da werde ich ganz sicher auch dabei sein und freue mich sehr und werden auch noch das Thema dann rund um diesen Anlass nochmals weiter vertiefen, sei es bei geschriebenen Berichten oder auch wieder hier in Talks. Und natürlich verweise ich gerne auch auf unser Hope-Angebot, die Hope-Regio-Zeitungen und die Hope-Schweiz-Zeitung. Das ist ein Thema. Im Frühling kommt die nächste Ausgabe wieder mit ganz vielen Hoffnungsporträts drin. Auch hope-schweiz.ch kann man reinschauen und dann auch wiederum inspiriert werden von ganz vielen spannenden Hoffnungsgeschichten. Danke vielmals fürs Interesse und bis bald wieder. Bye-bye.